Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts oder ein Interviewformats auf Deutsch auf diesem Kanal. Bisher habe ich immer nur die In the Market Podcasts auf Englisch gedreht, heute mal das erste Mal auf Deutsch. Ist jetzt nicht Teil der In the Market Reihe oder so, aber einfach mal normales Interview oder normales Gespräch heute mal mit dir, Kügi. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wie geht's dir so? Alles gut soweit?
Ja, mir geht's gut. Schön, dass ich jetzt schon wieder der Erste bin. Der Erste auf Deutsch. Das war ja, glaube ich, In the Market, war ja der Erste.
Genau,
Das
ja.
ist lustig gekommen. Ja, mir geht's soweit gut. Das Wetter wird schön. Die DMC ist ein Floppy-Net. Das Leben ist schön.
Passt soweit, ja. Wenn man sich so die letzten Wochen, Monate anguckt, dann passt es bei vielen nicht in der Community. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Ganze so von außen ein bisschen mehr beobachtet. Ich habe nicht das technische Verständnis da irgendwie. Ja, die ganzen Sachen dazu verstehen und sowas. Und ich wollte mich auch nicht darauf so fokussieren, weil es einfach sehr zeitintensiv auch gewesen wäre und so weiter. Und ich will es heute auch gar nicht technisch machen, sondern einfach generell ein bisschen über die ganze Sache reden. Ich habe jetzt auch kein Skript oder so vorbereitet, einfach so ein bisschen drüber quatschen, wie es halt so die letzten Wochen, Monate war. Das Thema war ja ziemlich, ja, nervenaufreibend. Ich habe gesehen, du hast 1 Stunde 40 Video hier gemacht, dann Analyse da, dann keine Ahnung, Reddit-Post, überall irgendwas gemacht. Ja, wie ist das so jetzt? Du bist ja schon sehr auch emotional teilweise gewesen in deinen Videos auch, oder wie ist es so für dich, wenn du so zurückblickst darauf? Also, wie kommst du damit klar? Würdest du sagen, du warst ja zu emotional manchmal, oder würdest du sagen, du hast es neutral betrachtet? Viele Leute sagen, du warst auch biased, also voreingenommen jetzt auf die bullische Seite und so. Wie würdest du das selbst jetzt beurteilen im Nachhinein? Also
Also
Nachhinein ist relativ, aber
im Nachhinein, ja.
ja.
Wir sind ja noch nicht im
Ja,
Nachhinein.
ja.
Also ich bin definitiv bullish biased. Also das ist keine Frage. Sicher auch, weil ich war ja in allen Bereichen, in den ganzen Themen mit dabei bei der Entwicklung der Ideen, der Maßnahmen und bei dem ganzen System ja auch beteiligt. Ich meine, das ist, glaube ich, im Bild, wie's die Leute aber gesehen haben, glaube ich, oder gekriegt haben, kommt aber falsch rüber, weil bei so vielen Sachen mein Name drunter gestanden ist. Aber ich war nicht also die meisten Sachen sind nicht aus meine Idee. Ich war dabei, das zu machen, hab's sozusagen, ich verstehe es und bin dementsprechend, dass ich sage, okay, ich arbeite an die Sachen mit und find's gut und erkläre es auch gern. Aber es war groß, das ist nicht meine Idee, aber es ist dann irgendwie, es hat sich das so ergeben, dass so ein, ja, das ist alles Kügel seine Idee und alles Kügel seine Ding und alles, was sozusagen Kügel ist, schuld an allem. Aber dadurch, dass ich sozusagen von Anfang an dabei war und dieses, warum haben wir diese Maßnahmen? Warum macht das Sinn aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht auch? Wenn man das natürlich auch noch hat und sagt, okay, aus dem und dem und dem Grund macht das Sinn und man daran glaubt, dass das so und so auch funktioniert, dann bist du bullisch. Dann ist ein, okay, das wird funktionieren, man muss ihm halt die Zeit geben und so weiter. Aber also ich bin definitiv bullish biased. Also das ist gar keine Frage. Gell? Was natürlich schon, also emotional, das ist immer, man sieht sich selber selten als emotional oder nicht so stark emotional. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass es die letzten Wochen oder jetzt eh nicht mehr, aber sozusagen die Wochen davor schon auch sehr ans Persönliche gegangen ist. Also wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt wird es Zeit, wieder mal ein bisschen abschalten und ein bisschen raus, weil es einfach zu intensiv geworden ist. Weil dann, egal was man sagt, man wird von allen Seiten verantwortlich gemacht und sozusagen böse, böse Kommentare und sonst was. Und es geht dann einfach irgendwann ehrlicherweise auch komplett an. Wenn, egal was man macht, man ist sowieso an allem schuld und alles ist nur böse und egal was man probiert, irgendwer haut drauf und man kriegt Schläge für alles, was man sagt und tut. Das interessiert dann dann irgendwann nicht mehr. Also ich war dann auch teilweise an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir haben das System so designt, also das System ist auf einem Punkt, wo ich sage, okay, wir müssen warten, dass es sich löst. Die Maßnahmen sind da, wir müssen den Maßnahmen einfach jetzt die Zeit geben. Sie brauchen mehr Zeit als gehofft, weil wir auf die DMC warten müssen mit der Entwicklung von den DSD-Logs und so weiter. Aber es bringt jetzt nichts mehr, jetzt da irgendwo mal rum zu diskutieren oder da zum 20. Mal das Problem zu diskutieren und darüber zu diskutieren, was jetzt so schlecht dran ist und was jetzt alles so böse ist, weil wir jetzt einfach einmal warten müssen. Es bringt nichts, 6 Monate lang zu diskutieren, wie der gebrochene Arm im Gips drin steckt. Gell?
War eine gute Metapher, und ja.
Ja, nein, es ist mir dann irgendwann auch aufgegangen sein, wir können darüber reden, was mögliche Lösungen und wie man was besser machen kann. Man hat dann auch gemerkt, also das war ja das Interessante. Jänner, Februar war ja, keine Frage, Zeithorizont, das dauert jetzt sicher einige Monate, dass das ist. Das DSD-Problem wird das ein Jahr dauern. Also viele, die gesagt haben, ein Jahr, dann ist es gelöst und da brauchen wir jetzt davor, brauchen wir jetzt gar nicht einmal umtun. 3 Monate später ist ein, wir brauchen die Lösung, wir müssen jetzt schnell was machen, das und das muss sich ändern, weil ist ja immer noch der Preis geht runter. Und da denkt sein, was ist mit deinem Zeithorizont? Gell? Was ist los? Gell? Und das ist in dem Fall, wo ich jetzt sage, dann habe ich für mich auch gesagt, okay, nein, ich ziehe mich jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen zurück, bin deswegen auch sozusagen inaktiver geworden ein bisschen, weil ich gesagt habe, okay, die Maßnahmen sind da,
ja.
Jetzt wird es Zeit, dass es einfach das Ding laufen lassen und auf andere Sachen konzentrieren, weil es bringt nichts zu diskutieren und zum 20. Mal drüber zu reden, was für ein Problem, wie schlecht es jetzt gerade doch alles ist und wie Drama doch alles ist. Gell? Und ja, da war sicher auch Emotion dabei, weil ich weiß, ehrlicherweise auch zu blöd geworden ist. Also.
Warst du auch an einem Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist eventuell meine These falsch? Also hast du irgendwann auch mal selbst deins in Frage gestellt oder hast du dann also immer gesagt, ja, okay, das ist richtig und ich bleib dabei und keine Ahnung was? Oder hast du auch mal so Momente gehabt, wo du gesagt hast, oh, vielleicht hat er doch recht, die andere Lösung oder gibt es da vielleicht doch noch was? Oder wie war das?
Mein Problem ist, ich stelle immer alles in Frage. Also, das macht es nämlich ehrlicherweise echt nicht leichter, wenn du bei allen Sachen, die du machst, da sitzt und du überlegst, naja, vielleicht stimmt es doch nicht. Und wenn dann kritische Stimmen kommen und sagen, nein, das funktioniert das nicht und der Preis geht auch runter, fangst dann alles hinterfragen an. Also ständig, dass ich sage, okay, was kann das stimmen? Vielleicht ist es doch falsch. Was ist, wenn es doch nicht stimmt? Was ist, wenn die und die Annahmen so nicht eintreffen? Wenn die und die Annahmen so nicht passen? Ja? Wenn das und das nicht zusammenpasst? Ja? Und dann sind halt, also das ist die ganze Zeit, also das ist echt auch ständig. Was halt dann auch das Problem ist, wo man sagt, okay, manche Sachen dauern und bis man die Ergebnisse sieht, fühlt sich falsch an. Mhm. Und vor allem, wenn dann das Ganze natürlich auch sehr sentimentgesteuert ist. Also das war etwas, was ich dann gemerkt habe, irgendwann waren wir echt so auch auf dem Punkt oder gefühlt auf dem Punkt, also okay, ich glaube, das ganze Ding wird komplett so ausschauen, als würde es sterben. Das ganze Detoxing-System wird einfach von dem Sentiment, was da in der Community dann teilweise auch ist, gell, wo du dann sagst, okay, es wird Panik verbreitet, es wird Angst verbreitet, dass das alles nie funktionieren kann und alles funktioniert, also alles ist böse und nichts geht, weil es geht ja der Preis runter und alles. Und mit dem Sentiment kauft minimal. Also das ist ja, wir haben ja gesehen, die letzten Monate hört man nur von Leuten, die sagen, ich traue mir jetzt nicht das System angreifen, weil es heißt ja, dass das alles nicht funktioniert und nicht ist. Gell? Und mit dem Sentiment funktioniert es natürlich auch nicht. Und das ist das, wo es da so ein, das Gefühl, du rennst gegen die Wand, wenn du Maßnahmen machst, aber sozusagen das Sentiment komplett dagegen arbeitet. Und da habe ich echt schon dieses Gefühl, dass ich sage, okay, ich glaube, es wird so lange tot ausschauen, bis es sozusagen von den fundamentalen Daten nicht mehr anders geht und das plötzlich nach oben schießt und dann ist alles in Ordnung. Weil es plötzlich sozusagen funktioniert, weil plötzlich einfach die Seller weg sind und dann hast du plötzlich eine Spirale drin, die nach oben geht. Gell? Und bis dorthin ist es aber eine Katastrophe gefühlt und alle sind emotional am Boden. Und da habe ich dann gesagt, okay, ja.
Ja.
Ich nehme mich jetzt raus, weil sozusagen rein von den Daten, rein von den Zahlen stimmt's und funktioniert's und passt es. Und man muss jetzt einfach da die Sachen rausbürnen und das Vertrauen wieder reinbringen. Und es dauert halt länger, wenn das Vertrauen so massiv weg ist. Gell? Da bringt es dann nichts zu hinterfragen und keine Ahnung was machen, weil ich dann gesagt habe, okay, ich nehme mich jetzt mal raus und wenn die Community denkt, sie braucht eine andere Lösung, jeder in der Community kann eine andere Lösung vorschlagen, jeder in der Community kann was machen. Und passt, gell? Es war auch, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bin viel zu tief drin und viel zu sozusagen gefühlt überall präsent, wo dann Leute gesagt haben, okay, wenn da was vorgeschlagen ist, ist das mit dem Kühlschrank abgestimmt, gell? Wo ich sage, wieso, gell? Und das ist, war dann auch für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich mir ein bisschen rausnehme und sage, okay, dann antworte ich nicht mehr, weil wir haben eine große Community, wir haben viele gute Leute in der Community, die wissen, also sozusagen, die Themen verstehen, die eine Meinung dazu haben, die da auch was weiterbringen können. Es ist auch im Thema Dezentralität und so, ist es nicht gescheit, wenn dann plötzlich hast, wir brauchen das Okay von dem, damit das eine gute Idee ist. Gell? Wo ich sage, die Idee muss gut sein, egal wer dafür ist oder dagegen. Gell? Das ist, wenn die Argumente da sind, dann ist es eine gute Idee. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ein bisschen wieder raus
Ja,
und
ja. Weil du hast ja auch schon, also was auch, glaube ich, viele Leute jetzt nicht wissen, was mich auch interessieren wird, wie viel Zeit von deinem Tag hast du denn damit verbracht, jetzt DeFi-Chain, DUSD und das ganze Thema anzugehen? Also ich meine, du warst ja schon, also zeitlich auch, also das ist ja auch schon, du hast dich ja schon damit intensiv beschäftigt. Würde mich einfach mal interessieren, wie viel Prozent von deinem Tagesablauf oder Tag waren da irgendwie oder Stunden, wie viel hast du da reingesteckt? Zeitlich, keine Ahnung.
das ist extrem schwer zu sagen, weil sozusagen, man schreibt ja nicht mit.
Ja,
Es ist
klar.
ja kein Arbeitstag, wo du dann sagst, Dings, es ist natürlich, weißt du, das ist auch, was zählst alles, gell? Zählst ein, Reddit durchschauen, Twitter durchschauen, diverse Discord-Gruppen, Telegram, auch ein bisschen schauen, okay, was ist, wie ist gerade das Sentiment, wie läuft es gerade? Dann ist da eine Frage, dann schreibt die da jemand an und hat eine Frage, dann schreibt die da wer auf Twitter an und hat eine Frage, gell? Und beantwortet die Fragen und das Ganze. Dann ist natürlich, dass aus den Fragen teilweise Diskussionen entstehen, wo es dann, ah, okay, das könnte man mal durchrechnen, wie ist das? Weil ich
Ja,
bin auch niemand, der sagt, jemand kommt mit einer Idee und ich denke mal, nicht schon wieder die 10. Idee, sondern ein, okay, ja, aus dem und dem und dem Grund, ja, könnte Sinn machen, macht jetzt gerade keinen Sinn, aber generell ist das ein interessantes Thema und so, ja. Und das kostet schon, also im Prinzip, ich meine, mir hat es bis zu einem gewissen Grad Spaß gemacht, eben. Es ist jetzt dann die letzten Wochen, wo ich, oder vor 2 Wochen oder so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht der Spaß, nimmt ab, oder der Spaßfaktor nimmt ab. Da mache ich jetzt ein bisschen, nehme ich mich wieder raus, weil dann macht es keinen Spaß, gell? Aber solange es Spaß macht, da sitzt dann teilweise fast den ganzen Tag dabei und diverseste Sachen, gell? Programmierst dann irgendwas für das ganze Ding, schreibst irgendwo eine Analyse dazu, schreibst eine Analyse auf Reddit, antwortest, sozusagen kommentierst andere Ideen auf Reddit. Also da waren, ja, keine Ahnung, wie viele Stunden in der Woche. Also
Also
ein Vollzeitjob ist nichts dagegen.
schätz mal, wie viel Prozent deiner Zeit, einfach mal die letzten 2 Monate, wie viel Prozent deiner Zeit hast du die letzten 2 Monate damit verbracht? Einfach mal eine Zahl jetzt, Bauchgefühl.
Man muss jetzt sagen, also ist jetzt echt schwer zu schätzen. 60%,
Okay, hätte ich
70%.
jetzt auch getippt, so von meinem Gefühl gerade.
Also, weißt du,
Okay.
es ist, ich hab ja noch einen normalen Job und Familie und so und ich schaue, dass ich das sozusagen auch sozusagen alles ein bisschen unter den Hut bringe, gell? Aber sozusagen ist die Freizeit, also ist im Prinzip, wenn ich jetzt Freizeit nach Job und Familie, die Freizeit dann dazu mit, wo man sagt, das ist jetzt nicht, dass ich mit meinem Sohn nochmal rumtue oder was, das als Freizeit, die ist fast durchgehend draufgegangen. Also da geht alles rein,
Vor allem
weil
Video,
es einfach
ja.
Sinn macht aus meiner Sicht, ja, oder Sinn
Video
gemacht hat, ja.
vorbereiten und sowas, dann bist du da, wie gesagt, bei den DeFi-Chain-Strategies an anderthalb Stunden, 3 Videos, die so lang gehen. Das ist ja wirklich brutal viel Arbeit. Wie gesagt, dann schreiben dich die Leute an und so, das ist ja auch schon viel, viel und so. Also ich glaube, ich spreche hier im Namen vieler aus der Community, wenn wir uns einfach nochmal bedanken jetzt auch für die Arbeit. Es ist einfach Wahnsinn, dass wir so jemanden wie dich in der Community haben, auch als Wertschätzung jetzt hier an der Stelle. Ich kann das gar nicht und ich bin dankbar, dass sich da jemand mit auskennt und damit befasst. Deshalb noch ein paar warme Worte an der Stelle. Vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Also ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, der das zu schätzen weiß. Genau. Also danke nochmal an der Stelle. Genau. Ich habe so das Gefühl, wir waren auch gerade im Twitter-Space, du warst, glaube ich, auch kurz dabei. Das Sentiment, also meiner Meinung nach, ist das Sentiment die letzten 2 Wochen. Ich bin jetzt auch irgendwie bullischer geworden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ob ich jetzt irgendwie bei mir bei der DMC ein bisschen Klick gemacht hat oder so, aber ich weiß nicht, wie schätzt du das Sentiment gerade ein jetzt im Moment? Siehst du es immer noch so bearish wie vor einem Monat oder sagst du, ist es auf dem Weg der Besserung langsam oder ist es gleich oder ja?
Ich habe eine These für das Sentiment, aber die folgt, glaube ich, niemandem.
Ich bin gespannt.
Astrologie. Es ist nämlich wirklich, also Ich habe das irgendwann einmal geschrieben, wenn das Sentiment nächste Woche besser wird, fange ich an Astrologie zu glauben. Weil es war irgendwas, ich weiß, ich bin echt kein
Ja.
Astrologe, ich habe keine Ahnung davon, gell? Aber es war irgendwas am Merkur, Retrograde und Eclipse Season, wodurch alles negativ ist angeblich. Und
Ja.
seit 12. oder seit 14. Mai ist das sozusagen, hat sich das gelöst und das alles sollte besser sein. Und es war fast auf den Tag, dass plötzlich gefühlt die Stimmung besser geworden ist, gell? Und die Leute auch sozusagen, wo dann plötzlich nicht mehr so negative Kommentare kommen sind und so. Also ja, ich habe auch das Gefühl, dass es besser wird. Es ist definitiv mit DMC und es ist sozusagen, also, oder meine Stimmung und die Leute, mit denen ich rede, die sind halt sehr im Technischen da drin und da ist ein, oh cool, wir sind jetzt auf Floppynet, wir kriegen mit, was da passiert, wir kriegen mit, dass es funktioniert und was möglich ist. Und wenn du dann mitkriegst, dass Leute innerhalb von 4 Tagen, ich meine, Floppy ist jetzt 5, 6 Tage live, also live, jetzt gerade steht es wieder, aber live, geht es halt Floppy, aber innerhalb von 5 Tagen gehen Leute her und deployen Uniswap drauf. Also es hat jemand Uniswap auf DMC
Okay.
deployed, wo du nicht sagst, da ist einfach so viel mehr Bewegung plötzlich da, wo ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es so schnell so stark wird. Also für mich war so ein, okay, Floppynet wird halt so, du haust halt mir dann Dummy-Contract drauf und schaust, was passiert, gell? Und sobald wir dann auf Testnet sind, da wird dann ein bisschen was Bewegung reinkommen, dass die ersten anfangen, ein bisschen sozusagen die Füße ins Wasser halten und
Ja.
schauen, was passiert, gell? Und dann auf Mainnet werden wir erste große Projekte sehen. Dass sobald wir auf Mainnet sind, kommen so Sachen wie Uniswap, die dann sagen, ah, okay, da ist was Interessantes, machen wir was, gell? Und jetzt ist es schon bei Floppynet, wo so ein, vorsichtig, da wird es Rollbacks geben, da ist komplettes Chaos eigentlich, gell? Und trotzdem sind schon die Ersten, die da wirklich große Sachen draufhauen. Und was, glaube ich, Großteil einfach noch nicht versteht und realisiert, was das eigentlich bedeutet, wenn da solche Projekte kommen und was da an Drive von der Community jetzt reinkommt, gell? Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, das macht mich massiv bullish drauf. Also ich war vorher schon, dass ich gesagt habe, weil das war für mich so ein, EMC wird kommen und sobald das da ist, mit dem ganzen Connections, die wir haben, dieses Thema, dass wir eine Chain haben, die jetzt blöd gesagt diesen Startup-Charakter hat. Also für mich ist es so, warum ist die DeFi-Chain besser als Ethereum, gell? Wo ich sage, besser, ich will es jetzt echt nicht, also besser,
Ja.
aber welche Potenziale hat man, gell? Ist einfach dieses, für mich ist es so der Vergleich, Ethereum ist eine große Kooperation, also eine große Corporation, die einfach ihr stabiles Produkt hat und dann eben dem arbeitet. Und DeFi-Chain macht das Ganze und macht eigentlich das gleiche, ähnliches Produkt, aber hat die Möglichkeit, schnell Sachen zu ändern. Wir haben die Möglichkeit, wir sind auf Konsensus-Layer. Ethereum könnte genauso sagen, wir binden eine andere Blockchain ein in unsere Nodes und machen Cross-Chain-Validierungen, wodurch wir Cross-Chain-Bridges haben, was dieses Thema beim Meta-Chain ja werden wird, dass wir damit sozusagen die Cross-Chain-Connections haben. Nur das passiert bei Ethereum nicht, was einfach so ein Riesending ist, dass da irgendwie reinkommst und dass das machst. Die konzentrieren sich auf ihr Ding und die fahren das durch. Wir sind mehr in diesem, wir probieren was aus, wir schauen, dass wir das einbringen, schnelle Entwicklung, schnell Sachen machen und da auch neue Innovationen reinbringen. Gell? Das sind wir bei DeFi Chain viel agiler in der Entwicklung, auch, dass man eben sagt, okay, wir bringen auf den Konsensus, wir bringen Automation rein ins EVM, weil wir auf Konsensus sind. Wir können da Sachen dazu machen, gell? Auf die EVM noch was dazu bauen und so. Und das ist einfach eine massive Bewegung, die da kommt, gell? Und deswegen war ich immer schon bullish, gell? Wo ich gesagt habe, okay, wenn das kommt und das DOSD und D-Token-Problem wird sich lösen und das wird dann sozusagen nach oben gehen. Ich habe gedacht, das wird früher sich lösen und dass es nicht ganz so negativ ist, gell? Aber deswegen war ich immer schon positiv. Aber ich war selber überrascht, wie jetzt dann fangst an und hast so 2 Tage, dass es Floppy nicht live ist und dann hast von du schreibst die Waren, du kannst mir die FI schicken, weil ich habe ja dann sozusagen den Floppynet-Faucet eigentlich gemacht, weil ich mit den Devs geredet habe und sagen, okay, wie tun wir, dass die Leute das kriegen? Und dann haben sie gesagt, okay, sie schicken mir und den Andreas 100.000 DFI auf der DMC direkt hin und wir verteilen es dann in der Community. Dann brauchen sich die Devs nicht damit beschäftigen. Gell? Und dann kriegst du da sozusagen eben, schreiben die Leute an, kannst du mir das schicken, kannst du mir das schicken, weil ich will das und das machen, ich will das und das machen. Und plötzlich kriegst du richtig mit, da ist richtig Action, da ist richtig Aktivität da. Und da bin ich selber noch einmal so richtig hype geworden. Gell? Das ist ein,
Ja.
boah, da geht es jetzt sozusagen, komm, ich habe damit gerechnet, dass das groß wird, aber jetzt wird es richtig groß. Gell? Und das war dann so ein, okay, ja, da kommt was. Gell? Und das hat halt das getragen. Also für den Rest von der Community, also warum der Rest, sozusagen der nicht technische Teil der Community, die Investoren und sowas sind, da habe ich auch das Gefühl, dass das eigentliche Sentiment besser wird. Warum es da besser ist, ist jetzt, wenn man nicht Astrologie glauben anfängt, ist es echt dieses, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt dieses ganze Thema Haircut und das jetzt ausgesprochen worden ist, einmal diskutiert worden ist und viele jetzt einfach sagen, okay, schau doch, das ist eh nicht realistisch und das funktioniert, das wird eh nicht und das wird es nicht, gell? Und deswegen da diese Panik irgendwie weg ist. Oder weil sie glauben, dass es damit gelöst ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin ehrlicherweise nicht so tief drin, wo jetzt diese Diskussion dort gerade ist. Also meine Kommentare sind sozusagen, also meine Kritik am neuen System steht, steht auf Reddit. Ist sozusagen, sieht der Tommy nicht so. Okay. aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie was dazu beiträgt oder ob es echt einfach, weil jetzt Frühling ist, weil die Sonne scheint, weil
Astrologie,
weil Merkur nicht mehr im Retro ist und die Eclipse-Season aus ist.
Nee, aber was ich ganz spannend finde, also nochmal auf dies mit dem Uniswap. Also es gibt jetzt quasi Uniswap oder da drauf oder wie genau nochmal zum Erklären, weil das wäre ja schon wirklich krass. Also ich wusste, dass es das vorher. Ich war ja mit Joshua da in Singapur und dann hat er schon das erwähnt irgendwie, dass es theoretisch möglich wäre, das zu integrieren und so und da drauf zu bauen und so. Aber dass es jetzt wirklich schon da so ist, das kriegt man ja nicht mit wirklich. Also es ist ja
der Julian hat glaube ich sogar getweetet irgendwie.
Genau. Ich habe es auch gepostet. Genau. Aber viele.
Ich bin jetzt nicht tief drin. Ich weiß nur, also ich kenne den, der bei dem Team drin ist, die das sozusagen machen wollen oder machen. Und der sozusagen eben sie deployen Uniswap. Und im Endeffekt ist es eine EVM. Wir sind eine EVM. Und wenn du jetzt alles von Uniswap nimmst, alle Contracts, die da notwendig sind, das ist ja der Punkt. Ich bin im EVM, ich bin wirklich ein absoluter EVM-Noob. Mhm. Ich habe keine Ahnung, also der Smart Contract, den ich da geschrieben habe und als erstes deployed habe, das war eben dieser Fünfzeiler. Wo es halt, den ich mal aus Tutorials zusammen kopiert habe, weil ich es probieren wollte, weil ich schauen wollte, okay, was geht, gell, und so kommst du halt auch dazu, gell. Aber eben, mein Verständnis ist einfach dieses, wir sind 100% EVM-kompatibel. Das heißt, wenn du auf einer anderen EVM was hast und Uniswap ist Smart Contract Konglomerat auf einer anderen EVM, wenn du die alle nimmst, wenn du die alle hast, und ich glaube, Uniswap ist ja Open Source, wenn du die nimmst und auf der Meta-Chain deployst, hast du Uniswap auf Meta-Chain. Du brauchst dann natürlich das Web-Interface, das sozusagen die Web3-Sachen hast, gell? Aber das kannst du alles, also das ist ja alles machbar. Und deswegen ist ja das, was wir von Anfang an gesagt haben, wenn Leute fragen, warum sollen Devs die bestehenden Projekte auf Ethereum haben, wieso sollen die auf DeFi-Chain auch was machen, gell? Wieso nicht? Also das ist dieses, wenn ich jetzt sage, also wenn man es jetzt sozusagen simpler macht und sagt, ich habe eine App gebaut, die auf Android funktioniert. Und die auf Android 100.000 Nutzer hat und mir sozusagen Fees und sonst was reinbringt und einfach Reichweite und sonst was. Gell? Und jetzt komme ich drauf, da baut jemand anders auch eine Smartphone-Welt, sagen wir das iPhone, kommt und iPhone ist aber genau gleiche Technologie wie Android. Und meine App kann ich einfach nur sagen, ich schicke dir jetzt in den App Store von iPhone und dann wird es halt dort auch übergeladen und ich habe dort auch, dass ich Subscriptions kriege und sonst was. Wieso sollte ich das nicht machen? Also der minimale Aufwand, den ich habe, dass ich da kurz einfach schaue, wie ich das dort deploy, vor allem, weil alle unsere Tools ja funktionieren. Also ich habe es ja selber getestet. Du gehst in Remix rein, baust einen Smart Contract und im Remix hat die EVMs von Ethereum, die Virtual Machines und alles, und dann sagst du einfach MetaMask Connect auf FloppyNet, deploy und das Ding ist im DMC. Und du hast null Änderungsaufwand von dem Bestehenden. Gell? Und das noch, also mit Zusatz, auf der DeFi-Chain haben wir doch deutlich günstigere Transaktionskosten als im Ethereum, gell? Wo du natürlich sagst, okay, wenn ich will, dass ich in eine breite Masse komme, wo die Leute es günstiger nutzen können, haue ich es halt einmal auf DMC drauf und schau, was passiert, gell? Und wenn dann noch das Accelerator-Programm kommt von Cake, wo sie sagen, okay, wir hauen da mit dem Incubator oder wie auch immer sie das nennen, keine Ahnung, sozusagen den Plattform, wo sie 100 Millionen reinhauen, gell? Dann kriegst du auch noch, also wenn du da was Cooles machst und du hast es ja battle-proofen, du hast ja den Proofen-Contract von Ethereum, wo du sagst, okay, der läuft seit ein Jahr mehr stabil. Nehme ich den, pack den auf DMC, krieg TVL, krieg Funds von dem Grant-Programm von Cake und habe massiv User. Gell? Wieso nicht? Gell? Also das ist wirklich dieses Wieso nicht? Und dementsprechend ist eigentlich zu erwarten, dass es kommt. Dass es natürlich jetzt auf FloppyNet jemand schon hergeht und sagt, Kollege, wir hauen jetzt einfach Vollgas Uniswap drauf und nicht nur ein paar Test-Contracts. Ist geil, ist die Entwickler sind, glaube ich, ein bisschen überrascht worden davon. Und da ist jetzt sozusagen, die haben das zum Analysieren, weil ich glaube, das war ein bisschen das Thema, warum es dann noch ein bisschen shaky ist derzeit, weil da einfach einige Themen waren, die, wenn es so stark genutzt wird, sofort aufkommen sind, was ja gut ist. Also es, je früher man die Themen merkt, desto besser. Aber ja, das ist genau dieses, da kommt und das ist jetzt der Anfang. Das ist aus meiner Sicht wirklich der Anfang und der Anfang ist schon ein Uniswap. Also das ist
Ja, das ist
einfach
verrückt.
das Brutale, ja.
Es gibt auch so, das ist auch das, was manche Leute kritisieren oder nicht wissen. Es heißt dann auch manchmal, ja, es gibt ja nur bisher ein großes Projekt. Also dieses Jellyverse-Projekt ist bisher eins der bekanntesten, sage ich mal. Das war ja, wurde ja vorhin noch im Space gesagt. Ich glaube, Ben hat das gesagt. Das hat zum Beispiel gesagt, ja, es gibt bisher nur ein großes Projekt. Hat er damit aktuell recht? Ja, es gibt bisher ein großes Überprojekt, dann gibt es DeFi Chain Domains, das ist ein bisschen kleineres Projekt, dann gibt es DeFi Chain Lottery, DC, NFT Marktplatz und so.
Allein
Das
DC ist ja jetzt nicht das
ist auch nicht
kleinste
das
Projekt.
kleinste
Gell?
Projekt, ja.
Also, das ist, wo ich sage, also, das ist etwas, wo ich schon auch ein bisschen kritisch sehe, wie man, also, oder was für mich ja dieses zeigt, die Leute sind noch nicht vorbereitet. Also, es ist dieses, es wird so vieles so massiv überraschen, was da kommt, weil, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, auf Ethereum habe ich die ganzen Sachen, diese ganzen Projekte. Und wenn DMC aus meiner Sicht nur erfolgreich ist und cool ist und das ganze Nachfrage erhöhen wird, wenn auf DMC Dinge kommen, die viel, viel, viel besser sind auf dem, als die gesamten Ethereum-Sachen, dann bin ich sicher, das nächste Jahr enttäuscht. Weil wir werden am Anfang jetzt keine Sachen haben, die es nicht auf Ethereum schon gibt. Darum geht es ja aber nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir sind Ethereum-Killer oder sonst was, wir machen das alles komplett anders. Es geht darum, dass man jetzt sagt, okay, wir etablieren jetzt ein stabiles EVM auf DeFi-Chain, wodurch wir genau dieses Bitcoin-UTXO-Modell mit Ethereum verbinden, also mit dem EVM-Modell verbinden und damit dann den Konsensus-Level haben, dass man sagt, okay, jetzt bauen wir in der DeFi-Chain oder in der DMC die Automation dazu, was noch niemand anders hat, wodurch das jetzt plötzlich machbar ist, weil das ist ja auch ein großes Thema von DeFi-Chain Automation. Gell? Jetzt bauen wir die Cross-Chain-Sachen dazu, wodurch wir sozusagen die Trustless Zwischending und Verbindung von den Welten sein. Ja. Und dann wird das kommen. Aber aus meiner Sicht ist jetzt schon einfach dieses, wenn wir einfach ein Ökosystem bei uns aufbauen, was auch nur die Hälfte oder nur 10% vom aktuellen Ethereum-Ökosystem ist, was das an Wachstum im DWL, in der Nutzung von DeFi-Chain bedeutet, das, also es ist brutal. Ja. Und ja, dementsprechend ist ein, wir brauchen keine Killer-Apps, die jetzt da alles revolutionieren. Es geht darum, dass man sagt, okay, wir haben eine breite Nutzung, wir haben viele Projekte, die einfach aktiv da was machen. Wir haben dann auch basierend auf dem D-Token-System natürlich auch die Möglichkeit, das rüberzubringen. Ja, das ist ja auch dieses, dass du sagst, okay, wenn das D-Token-System diese Stabilität in den D-Tokens erlaubt und dann langfristig hat, wie ich davon ausgehe, dass es ist, einfach von den Mechanismen her, gell, ist es natürlich auch für alle, die bauen, viel einfacher da aufzubauen drauf. Wenn ich jetzt sage, ich will Options Trading machen, ich will Futures Trading, Derivate Trading oder sonst was drauf machen, wo ich Smart Contracts machen kann, aber ich brauche irgendwie diese Ankerung auf den realen Preis. Und das ist ja das, was immer so herausfordernd ist. Und wenn du sagst, okay, wir haben unser Basis-D-Token-System und jedes Ding, was dann DeFi da aufbaut drauf, auf dem D-Token-System, bringt uns mehr Liquidität, bringt uns mehr Volumen für das D-Token-System, weil dann ist plötzlich, dass die Settlements über die native DEX funktionieren, zum Beispiel von den Options und sonst was, weil es einfach gebridged ist, wodurch das Oracle dran ist. Das heißt, du hast als Builder in der DMC gegebenenfalls plötzlich D-Tokens zur Verfügung, die den Preis gehalten werden mit dem plus minus 5%. Vielleicht gehen wir dann im Future Swap prozentmäßig runter, wenn wir sehen, das ist ja alles Zukunft. Gell? Aber wenn ich auf das aufbauen kann und nicht jetzt hergehen muss und mir selber ein D-Token-System überlegen, als kleiner Entwickler sozusagen, sondern einfach nur sage, ich will jetzt irgendein System basierend auf bestehenden D-Tokens machen, gell? Oder basierend auf dem, da ist DMC natürlich mit DeFi-Chain massiv im Mehrwert. Da kann ich dann extrem Sachen drauf machen. was ich will, also ich sehe plötzlich nicht hatte, ja, und so Sachen. Also da haben wir schon auch extreme Möglichkeiten, aber allein, wenn man einfach nur jetzt sozusagen eine stabile IBM mit den großen Projekten von den anderen Chains sozusagen ein bisschen anziehen,
Ja,
haben wir
klar,
schon
ja.
massiven Wachstum.
Vor allen Dingen also für die, die jetzt nicht wissen, was Uniswap ist. Ich weiß nicht, ob es die größte DEX ist. Ich glaube, Curve ist auch noch groß. Aber eine der größten, ich glaube, es gibt ja, also Uniswap, dann Sushi und PancakeSwap. Ich weiß nicht genau, welches davon jetzt größer ist, aber es sind ja alles Forks. Also,
Das
ist
ist
ja
ja,
jetzt.
soweit ich weiß, dann ist ja Forks
Genau, genau.
von der gleichen Codebase, ja.
Aber ist schon eine der größten DEXs auf Ethereum. Und allein, dass es jetzt schon in dieser Testphase schon gebaut wird, das den Leuten nochmal vor Augen zu führen. Plus, also Jellyverse, das wird ja auch brutal. Also, da gibt es ja auch schon Announcement-Tweets und wenn dieses Video online kommt, dann ist auch schon der Reddit-Post draußen, wo mehr Details geklärt werden. Aber ihr müsst euch einfach mal vorstellen, da kommt eine DEX, eine neue, JellySwap, da gibt es da irgendwas mit Bonds, dann gibt es da noch Staking, neuer Stablecoin. Jetzt stellt euch einfach mal da gibt es dann auch wahrscheinlich Startliquidität und so weiter und so fort. Plus man kriegt wie bei jedem neuen DEX riesige oder hohe APRs. Das war ja bei dem D-Token-System nichts anderes damals. Also ich weiß nicht, 400% auf Cake damals bekommen und nativ, also noch mehr, 800% oder so. Also das wird brutal. Das wird die Nachfrage anziehen. Die Leute wollen das machen. Also warum auch nicht? Gibt ja massives Geld. Also das Incentive ist da.
Was man glaube ich auch, also das ist jetzt vielleicht für viele, die es jetzt nicht so tief drin sind, auch dieses, wir haben ja eine DEX, wieso brauchen wir jetzt noch eine DEX auf, sozusagen, wieso brauchen wir Jellyverse, wieso brauchen wir Uniswap oder sonst was? Der Punkt ist ja da, also da geht es aus meiner Sicht nicht so sehr darum, dass man sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine DEX zu haben, wo man swappen kann, sondern auch die Möglichkeit, DEX ist ja nicht gleich DEX. Also vor allem beim Jellyverse geht es ja dann auch nicht nur darum, dass man sozusagen, ich weiß nicht, wie viel da, ich darf wahrscheinlich noch nichts ausplaudern,
Ja,
aber
nicht so viele, ja.
genau,
Ja.
nein, es kommen Dinge, wo ich sage, ich kann mit einer DEX nicht nur tauschen und nicht nur in einem Mal, so wie Curve. Curve ist ja dieser Sweep-Pool, ja, wo ich sage, da habe ich drei Tokens, also die drei Stablecoins in einem Pool, wodurch die ganze Stabilität anders ist, wo der Pool sich anders verhaltet und nicht exakt diese sozusagen diese Kurven hat, sondern im engen Bereich sehr linear ist und dann plötzlich das Cliff hat. Was das Verhalten vom Pool sich ändert. Gell? Und auch dieses, wie das Liquidity Mining in so einem Pool ausschaut, wie die Reward-Strukturen in so einem Pool ausschauen. Wodurch es natürlich auch interessant wird, wenn sowas zusätzlich zu normalen DEX, also da geht es aus meiner Sicht nicht nur so darum, dass ich sage, ich kann jetzt Bitcoin gegen USDT tauschen. Das kann ich auf der nativen DEX auch schon. Gell?
Ja.
Aber wo dann Liquidity Mining-Optionen sind, wo es dann auf das System drauf eben Bonds oder sowas drauf baust, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt eine DEX, die ein bisschen anders funktioniert und dadurch andere Incentives hat von den Fee-Strukturen, von den Liquidity-Mining-Strukturen und so weiter. Und das ist dann natürlich alles das, vor allem wenn dann die Sachen wie beim Jellyverse auch auf die D-Tokens aufbauen, zieht uns das die Liquidität darauf. Gell? Weil dann ist plötzlich, dass ich sage, ich habe dort eine Liquidity-Pool drin, da ein Liquidity-Pool, da ein
Ja.
Liquidity-Pool, den nativen, der sozusagen auch entsprechend die Sachen hat. Und das zieht uns das Volumen rauf, das zieht uns die Nutzung rauf. Und das, also da. Ja, Möglichkeiten ohne Ende. Und auch wenn du dann sagst, du hast halt mehrere, die competen. Also das ist ja auf Ethereum hast du ja auch nicht nur ADEX, die ist, sondern andere, die halt für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Benefits haben und dann auch den entsprechenden Nutzen bringen. Ja.
Vor allen Dingen, es gibt ja auch noch Gas, also so Gas-Fees, sage ich mal, wie es bei Ethereum ist, wird es ja auch dann bei der Meta-Chain geben, wo dann auch nochmal die Nachfrage steigt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann die Fees eintreten, also wenn jemand drauf baut oder wenn jemand es nutzt, das weißt du
Nutzung,
wahrscheinlich.
Nutzung.
Nutzung, glaube ich, ja.
Jede Transaktion für die Berechnung von der Transaktion zahlst du Gas.
Genau,
Und
und
je nachdem, wie komplex es ist, zahlst du mehr.
genau, also man hofft man natürlich nicht, dass man da in die Werte von Ethereum kommt, sonst wird es wieder schwierig.
Derzeit, was war es? 0, also für die Transaktionen, die ich jetzt da gemacht habe, war es 0,00021 DeFi Gas oder so.
Ja.
Also wir sind da im sehr, sehr kleiner Bereich. Und es ist auch bewusstes Ziel, dass die Gas-Fees sozusagen recht überschaubar sind, damit es einfach nutzbar ist und auch kommt, uns einen Vorteil bringt
Ja.
in der im Wettbewerb, ja, natürlich.
Aber auch noch mal was, wo dann wieder DeFi gebraucht wird, theoretisch. Also es ist alles auch wenn es jetzt wenig ist, aber jetzt stell dir mal vor, das machen mehrere Leute und nicht nur drei Leute pro Tag eine Transaktion oder was, sondern
Der
mehrere.
Punkt sind aus meiner Sicht nicht so sehr dieses, wie viel Gas zahlst du,
Ja.
sondern du brauchst die DFI, damit du es nutzen kannst. Ich gehe ja nicht her und sage, okay, ich brauche jetzt 0,3 DFI-Fee für die nächsten 3 Tage, deswegen
Ja.
kaufe ich mir jetzt 0,3 DFI für diese Fee, sondern ich tue mir halt jetzt einmal 10 DFI rein oder 100 DFI rein, weil ich sage, okay, jetzt kann ich es nutzen und dann nutze ich das, gell? Und damit verteilt sich einfach DFI viel stärker und ist dann DFI in der Nutzung da. Aber es ist genau dieses. Es wird dann genutzt und es wird gebraucht. Und nicht nur für die Gas, sondern eben auch für die Liquidity Pools teilweise, für irgendwelche Kollaterale, die wo verwendet werden, für initiale Token Burns, wo du sagst sozusagen, wenn du in den Token rein willst, wenn du in das Projekt rein willst, musst du einmal DFI reinstecken und kriegst den Token raus. Also das sind ja diverseste Projekte und Themen, wo dann das genutzt wird, wo der Cake sagt, die ganzen Sachen, wo sie investieren in etwas, wo du DFI oder DUSD als initialen Token brauchst, also dass du einmal reinkommst. Und ja, das treibt die Nutzung einfach massiv rauf, wenn du da massiv Projekte hast. Gell? Und ja, man muss aufpassen, wie bullish man wird. Das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen dieses und vor allem wie kurzfristig bullish. Also das ist mir beim Kurs jetzt dann aufgefallen, wo er noch 4 Tage schreibt, sorry, I'm late to the party, aber ich habe das jetzt sozusagen die Ding eingebaut. 4 Tage, nachdem Floppy nicht live gegangen ist. Wo ich war 4 Tage, Floppy nicht ist 4 Tage live und der hat das Gefühl, er ist jetzt spät dran, dass er da was dafür macht. Gell? Weil einfach alles so schnell ist und alle so erwarten, dass es sofort ist. Gell? Ah, dieses, wie schnell kommt es jetzt? Ja, die aktuelle Timeline ist Mitte Juni, Mitte, Ende Juni, dass es sozusagen BMC gelauncht wird. Man sagt, wäre cool, wenn das wirklich passiert. Die Geschichte zeigt, dass man mit so Entwicklerschätzungen immer blau aufpassen muss.
Ja.
Also für mich ist die Timeline realistisch oder bekommt ein realistisches Bild in dem Moment, wo Testnet live ist. Vor allem so stark, wie jetzt auf Floppynet schon gearbeitet wird, ist, glaube ich, mit Testnet sind wir dann auf einem Level, wo du wirklich sagst, okay, jetzt kann ich da eine gewisse Schätzung machen, wann wir wirklich live gehen können. Also ich würde jetzt nicht da, also das darf jetzt, ich meine, das war im Space eh, nicht hergehen und sagen, Ende
Ja.
Juni ist DMC live und mit Ende Juli sind wir bei $5, gell? Und mit Ende September sind wir bei $10, gell? Es wird ein paar Monate brauchen, bis die großen Projekte, vor allem die jetzt neu entwickelt werden. Das ist ja, Jellyverse wird jetzt gerade neu entwickelt. Das sind viele Sachen, die zwar auf bestehende Contracts aufbauen, aber oder bestehende Prinzipien aufbauen, aber dann auch neu zusammengestellt werden müssen und das Ganze sozusagen dafür entwickelt werden muss. Das kostet auch Zeit. Also es werden jetzt sicher auch Projekte gleich am Anfang am Start sein, die halt einfach eins zu eins oder fast eins zu eins übernommen werden. Aber es wird auch dauern, bis da wirklich was läuft. Also es wird ein paar Monate dauern, bis da die Nutzung da ist. Also wenn es jetzt am Anfang steigt, das ist Hype. Ich meine, aus meiner Sicht berechtigter Hype, weil eben noch wirklich was kommen wird. Aber wenn es jetzt nicht in einem Monat sozusagen alles durch die Decke geht, dann es ist alles tot und alles ist bearish, bringt da nichts. Also.
Ja, absolut. Also ich finde es auch, du siehst es wahrscheinlich eher von der Entwicklerseite und so, viel auch das Technische, gerade diese Uniswap-Geschichte mit den Devs und sowas. Ich sehe das von der anderen Seite, von dem, was kommt, von dem, wie man es nutzen kann. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, wenn da neue Pools kommen, dann wird die APR hoch sein und so weiter und so fort. Das wird auch wieder die Leute anziehen und so. Und ich glaube, man muss einfach aktuell viel das den Leuten vor Augen führen, weil ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute haben es gar nicht auf dem Schirm so wirklich. Marketing war jetzt nicht so optimal vielleicht, die Kommunikation und so generell. Aber jetzt unabhängig davon, also ich habe jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen extra dafür so ein Newsletter gestartet, um halt eben, also in the market Newsletter, um eben darüber, über DeFi-Chain zu reden. Dann war vorhin der Paul im Space ich habe heute eine neue Ausgabe rausgeschickt, die zweite erst, und habe dann so erklärt, was ist überhaupt DeFi-Meta-Chain, also diese Basics von den Meta-Chain, weil das die Leute gar nicht verstehen. Also da muss man schon anfangen, bevor man über irgendwelche Dexes neu redet oder so. Erstmal, was ist das überhaupt? Das ist quasi einfach ein Upgrade für die DeFi-Chain. Das heißt, Programmiersprache wie bei Ethereum, Solidity, Leute, die auf Ethereum bauen können, können auch dort bauen und das Gleiche auch dort bauen und so. Und dann kann man erst an die Projekte wagen. Aber dass die Leute, die können es auch nicht greifen. Ist es jetzt eine extra Chain? Ist es ein Layer? Was ist das? Was ist es genau? Und ich glaube, jeder kann da irgendwie seinen Teil beitragen. Ich versuche meins zu machen mit diesem Newsletter jetzt halt. Auch jetzt hier dieses Gespräch, was halt einfach diese Awareness auch ein bisschen fördert, dass die Leute darauf aufmerksam werden, sich das mal anschauen, weil es einfach, also ich bin genauso begeistert wie du hier, weil ich weiß auch, was es ist. Also, und da muss man halt noch mehr Leute an diesen Punkt bringen, wo man sagt, jetzt habe ich es auch gecheckt und so und jetzt macht es für mich alles Sinn und sich nicht nur auf diese negativen Sachen fokussieren. Ich habe schon mal. Ich glaube, der Julian hat es mal in einem Video gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob es IC war oder nicht, aber da ging es darum, dass er gesagt hat: irgendwie, die DeFi-Chain ist mehr als das D-Token-System. Und so sehe ich das mittlerweile auch. Also, ja, der Patient ist krank, aber das ist nicht, also, wenn man sich das so vorstellt, ich weiß nicht, was dein Take dazu, wie siehst du das?
Absolut, also das ist, DeFi-Chain ist gestartet mit Native DeFi. Native DeFi ist nicht nur die Token. Allein der Punkt ist ja schon, dass ich sage, das ist nicht nur die Token-System. Native DeFi allein ist schon mehr als das, weil ich einfach die Decks und alles dabei habe. Ja, die Token-System ist ein wichtiger Teil davon und es ist schade, dass die Hand gerade gebrochen ist. Ja, gibt es nichts dran zu sagen, aber nur weil die Hand gebrochen ist, ist nicht der ganze Typ tot. Das ist so. Wir bauen da jetzt, also DMC ist so massiv mehr. Und ich bin da voll bei dir. Ich glaube, das ist auch das Thema, weil es einfach technisch massiv unterschätzt wurde. Also muss man ehrlich sein und sagen, es wurde massiv unterschätzt aus meiner Sicht, wie aufwendig es ist, das zu bauen und das zu machen. Dementsprechend hat sich es auch entsprechend verzögert. Das ist so, gell? Jetzt hat es natürlich, wie das Ganze gestartet ist, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, waren teilweise dieses, was wird es, was kommt, hat es Tech-Talks gegeben dazu, wodurch dann ein bisschen Awareness und Infos da waren. Jetzt gerade, wer jetzt gerade im Space ist und jetzt gerade da irgendwie sich die Sachen anschaut, dem fehlen teilweise diese Grundlagen auch. Sozusagen, was ist das eigentlich, um was geht es, warum wollen wir das überhaupt machen und so weiter, weil manchen, die schon länger dabei sind, ist es ein zum 10. Mal drüber reden, was jetzt DMC genau bringt. Ja, haben wir eh schon alles durchgekaut, jetzt wird es Zeit, dass es live geht, gell? Aber die Neuen brauchen es. Und deswegen finde ich es also so super und wichtig, dass es eben Leute wie dich gibt, die da solche Newsletter machen, die dann das auch in den Basics machen, weil das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Also dieses so komplett auf runtergebrochen auf
Anfängerniveau,
null.
sage ich mal, auf das.
Ja, wo ich sage, die technische Seite und technisch erklären, okay, gell, aber dieses, okay, wo muss ich überhaupt anfangen? Ja, und das ist jetzt auch extrem wichtig, dass man, wo es jetzt realistisch wird, eben, weil so wie du sagst, also ich bin da voll bei dir, die Leute checken es, also es ist nicht das Bewusstsein da, was das Ding wirklich ist und tut. Und es ist so viel mehr, DeFi-Chain ist so viel mehr als das D-Token-System. Und ich glaube, das D-Token-System wird sich relativ schnell wieder lösen und erholen. Und dann wird DeFi-Chain massiv vom D-Token-System profitieren, keine Frage, gell? Aber es ist sozusagen die Meta-Chain drauf mit Cross-Chain-Themen, mit Automatisierung im EVM und so, da sind wir so tiefer und breit aufgestellt, dass, ja, also ich glaube, und das Problem ist halt auch, es ist technisch nicht einfach. Es ist technisch wirklich herausfordernd und dementsprechend hat es auch lange gedauert und es ist auch neu, dementsprechend ist es auch so schwer zu erklären. Erklär jemanden EVM, du sagst, das ist Ethereum. Okay, alles, was du auf Ethereum machen kannst, kannst du auch machen. Okay, aber was bedeutet das jetzt, dass ihr UTXO-Modell und der EVM-Modell auf der gleichen Chain habt? Und ich habe zuerst dort ein tiefer Chain, war jetzt Bitcoin und jetzt habe ich da Ethereum und ist das jetzt eine neue Chain drauf? Genau diese Themen. Ich habe gesagt, nein, das ist komplett nahtlos integriert und da brauche ich da habe ich kein Bridge. Das ist direkt auf
Ja.
Konsensusebene, gell? Dieses Thema, wie integrieren wir dann die Cross-Chain, wo du sagst, es ist nett. Ein Bridge, wo irgendein externer Contract oder irgendein externer Service hergeht und sagt, okay, ich schaue auf die eine Sache, ich schaue auf das andere und das zentrale Service macht die Bridge, sondern das wird dann wirklich ein 30% aller DeFi-Chain Masternodes validieren beide Seiten und haben damit auch die volle Sicht auf das andere und können das sozusagen dezentral die Bridge drüber machen von dem einen aufs andere. Gell? Sowas gibt es noch nicht. Und dementsprechend ist es auch schwer zu erklären, dass du sagst, Leute, und so und so und so, so wie wir es da schon 10-mal gemacht haben, das machen wir jetzt da auch, gell? Sondern das ist was Neues, da muss man erst einmal den Kopf rumkriegen, gell?
Ja.
Und das, ja, da braucht es sehr viel Aufklärungsarbeit und das ist super wichtig und super wertvoll für die Community, dass es Leute gibt, die das machen, ja.
Ja, also ich glaube, also auch jeder, der sich hier irgendwie angesprochen fühlt, der kann da gerne was machen, ob es auf der technischen Seite ist oder auf der Erklärseite. Ich glaube, das braucht es immer. Beides auf jeden Fall. Leute, die entwickeln und Leute, die das halt auch an die anderen Leute bringen. Weil, wie erkläre ich jetzt einem Freund von mir, warum ich bullish auf DeFi bin? Der versteht gar nicht die Zusammenhänge. Also ich kann ihm sagen, ja, da kommt so was Neues, aber mehr auch nicht. Also weil die verstehen es nicht. Die wissen nicht mal, was EVM ist. Die wissen nicht mal, wie Ethereum funktioniert. Nochmal zu dem Punkt zurückzukommen von vorhin mit den. Bei Ethereum, wenn da ein Projekt schief läuft, dann ist ja auch nicht Ethereum tot. Also das ist ja dann, das läuft ja weiter. Und so ist es bei DeFi-Chainern auch. So sehe ich das auch. Läuft ja weiter. Ist ja das Projekt, wo dann sozusagen nicht funktioniert hat und so. Und es wird auch Projekte geben, die auf der DeFi-Meta-Chain aufbauen, die dann halt failen. Es wird es auch geben. Aber dadurch ist der DeFi-Chain sozusagen unbeeinflusst, weil es ja ein Projekt nur war und ein Teil sozusagen.
Das ist vielleicht eher ein guter Aufruf auch an die Community oder an jeden da draußen, weil man hört das immer so ein, ja, ich kann ja nichts beitragen und ich bin jetzt so tief drin und ich verstehe nicht so viel und ich kann nicht so gute Videos machen wie der so und so und ich kann nicht so gute Reddit-Posts schreiben wie der so und so und die technische Tiefe fehlt mir, gell? Es gibt immer Unmengen Leute, die es noch schlechter verstehen wie du. Und wenn du motiviert bist, es zu verstehen, kannst du Mehrwert bieten. Also das ist so dieses Hergehen, sich halt selber die Mühe machen zu sagen, okay, ich probiere es für mich verstehen und das, was ich da gelernt habe, fasse ich zusammen und stelle es in der Wiki, auf Reddit, auf Twitter, wo auch immer. Mach ein Video. Wenn ihr nicht gern Videos macht, dann mach ja einen Podcast. Schreib es einfach nur zusammen oder so. Gell? Aus meiner Sicht kann da jeder wirklich einen Beitrag leisten und es geht nicht darum, dass der Content, den man da macht, besser ist als alles, was bisher da war. Es geht darum, dass es aus einem anderen Blickwinkel auch einen Mehrwert bietet. Gell? Und das kann jeder machen und jeder kann da was beitragen. Wenn du Entwickler bist, Code im Repo reviewen. Gell? Man braucht ja gar nicht selber schreiben. Es ist das, so wie ich auch gestartet, dass ich gesagt habe, okay, ich kann den Code lesen, ich verstehe die Sprache, ich schaue rein und schaue bei großen Features. Fällt noch was auf, ist irgendwas, was komisch wirkt, damit so Anfänger oder Schlampigkeitsfehler, die teilweise passieren, wo du sagst, okay, das ist nicht so, direkt im Pull-Request schon sein. Es ist alles Open Source, gell? Man kann das alles schauen, reviewen. Meine ersten Videos waren, also das, wo ich die Code-Reviews-Videos gemacht habe
Ja.
zu den Features, gell? Katastrophal, was die Tonqualität und meine Videos sind immer noch katastrophal vom Schnitt und sonst was. Das ist ja, also. Ja, aber das ist, wo du sagst, okay, es hat den Leuten was gebracht, wenn man sagt, okay, ich verstehe mehr vom Code wie Großteil von der Community. Ich kann das so sagen, also ich kann den Code jetzt das Feature nicht selber schreiben, weil ich nicht so tief in den Projekten bin, aber ich kann es analysieren und sagen, davon passiert das, da passiert das, da passiert das, so spielt es zusammen. Gell? Und damit hat der, der das Video schaut, dann mehr Ahnung davon.
Ja.
Und so kann man starten. Also jeder, aus meiner Sicht, jeder, der in der Community ist, kann was beitragen, wenn er will. Es muss nicht jeder wollen. Also das ist alles,
Ja,
das
ja,
darf man jetzt
ja.
auch nicht falsch verstehen. Also der Aufruf ist nie ein, du bist nur ein gutes Mitglied, wenn du mindestens einen Podcast machst. Gell? Wenn man einfach nur sagt, ich bin Investor und ich finde das Projekt cool und ich kaufe halt ein paar DeFi oder ich nutze es, wunderbar, perfekt. Gell? Wenn man aber jetzt sagt, ich finde das Projekt cool, ich will mich da einbringen, aber ich habe das Gefühl, ich kann es nicht. Na, wenn du dich einbringen willst, wenn du Motivation hast, es gibt immer was, was man kann und das bringt immer einen Mehrwert. Wenn man was wirklich macht, bringt es Mehrwert. Also das ist
Vor allen Dingen,
keine Frage.
also was mir geholfen hat, sich auf seine Stärken zu fokussieren, sage ich mal, jetzt unabhängig von, also generell die Stärke, worin ist man gut? Bei mir ist es zum Beispiel gut, ich kann gut Interviews führen, ich kann gut reden, ich diskutiere gerne mit Leuten und so. Ja, mache nebenbei Musik, habe Audio-Equipment da teilweise und dann, ja, habe ich ja gedacht, warum nicht? Das gibt's noch nicht. Es gibt keinen Podcast. Es gab ja den DeFi-Chain-Podcast, aber das waren nur die Folgen, die als Video hochgeladen wurden und so. Das war kein richtiger Podcast in dem Sinne. Dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und man kann sehen, wie schnell das geklappt hat. Also bei mir ein halbes Jahr. Ja, also das ist Wahnsinn. Also jetzt, wenn jemand sagt, der kann gute Blogartikel schreiben, der macht irgendwie jede Woche eine Zusammenfassung über Projektupdates, zum Beispiel, wie es jetzt bei den CFP Monitor, sage ich mal, oder ich weiß nicht, ob es genauso heißt, da wo die CFP-Projekte getrackt werden, wie mit den CFP-Geldern umgegangen wird. So kann jemand sagen, hey, ich mache das für jedes DMC-Projekt am Anfang. Am Anfang wird es noch überschaubar sein. Ich wollte es eigentlich bei mir im Newsletter machen, aber ich glaube, das ist einfach nicht machbar, wenn ich jedes Projekt irgendwie die neuesten Entwicklungen aufführe und so. Aber wenn jemand sagt, hey, hier, ich fokussiere mich auf das DMC-Projekt oder ich fasse mir die wichtigsten Entwicklungen in jeder Woche zusammen, alle 2 Wochen, einen Monat, einmal im Monat, das reicht auch schon, dann, wenn jeder updated ist. Machst es als Newsletter oder als Blogpost, keine Ahnung was. Das ist überschaubare Arbeit, aber es bietet den Leuten einen Mehrwert, die sind auf dem neuesten Stand und so. Das ist jetzt nur eine Idee und so kann jeder irgendwie was dazu beitragen, dass an seinem eigenen Investment was beitragen. Bei einer Aktie kannst du das nur bedingt.
Ja, das ist immer das Thema, wo viele Leute ein, ja, man muss ja überall mitreden dürfen und das ist ja dezentral. Bei einer Aktie, wo wir mal bei Tesla mit den Entwicklern reden, ja, auch wenn du Tesla-Investor bist. Die andere Seite ist aber auch, wir haben da wirklich diese Möglichkeit, jeder kann was machen und jeder kann beitragen, dass das Projekt besser wird. Gell? Und da, wenn man jetzt sagt, okay, im Podcast, ja, damals hat es noch keinen gegeben, aber nur weil es jetzt einen gibt, heißt das nicht, dass man nicht mehr machen kann. Gell? Wenn ich mir anschaue, wie viele Podcasts gibt es in anderen Communities, in anderen Spaces, in anderen Ökosystemen, gell? Weil jeder bringt halt seine persönliche Meinung und seine Sichtweise drauf. Gell? Ah, das ist eben DMC-Projekte. Wenn man sagt, okay, ich finde das DMC-Thema cool und mich interessiert, ich schaue mir das sowieso selber an, welche Projekte sind gerade aktiv, gehst sozusagen den einen Schritt mehr und machst diese Zusammenfassung, das du für dich selber eh machst, und machst es öffentlich und stellst es irgendwo, wo auch immer. Machst ein Video dazu, machst einen Podcast dazu oder schreibst nur Artikel dazu, machst ein Medium-Account und schreibst Blogartikel drüber, wo du sagst, Update, welche Projekte gibt es gerade, was ist neu dazukommen, wie schaut das aus, gell? Und Unmenge Sachen, was man machen kann, einfach das, was man sowieso, also für mich war es immer dieses, das, was ich sowieso gerade mache, noch so weit aufbereiten, dass es für jemand anderen auch ein bisschen was bringt. Dass einfach nur jemand anderer lesen kann oder hören kann oder sonst was. Und dann hast du schon einen Mehrwert. Und dann geht eh von einem ins andere. Also es ergibt sich dann eh, was verbesserst und besser machst über die Zeit. Also das ist sowieso.
Ja, absolut. Und das nimmt auch Leuten, also der Michael von DeFi Chain Info jetzt oder mir, das nimmt ja den, also das macht es ja für uns noch einfacher, uns auf die für uns, wo wir gut sind, in den Themen uns zu fokussieren. Ja, also keine Ahnung, wir ergänzen uns. Also wenn jetzt noch jemand anderes sagt, der macht Content Creation, dann ist es noch cooler, dann können wir ja noch uns noch vielleicht sogar ein bisschen absprechen oder wir sehen, der macht den Content und dann verweisen wir, wenn jetzt zum Beispiel bei mir jemand fragt, ja, ich will aber was Technisches hören, dann verweise ich auf dich, Kügi, weil du jetzt da besser drin bist und umgekehrt auch. Wenn jemand zu dir sagt, Anfänger-Content, dann schickst du es zu Michael oder zu mir oder so. Und so ergänzt sich das halt, weil das ist eigentlich das, wo es ausmacht und so. Wir sind alle hier irgendwie vernetzt, das finde ich auch cool, also dass man hier einfach schreiben kann, ja, wie sieht's aus? Podcast-Interview hier und da und dann heißt es, ja. Also, genau. Das ist natürlich, muss man sich das auch irgendwo ein bisschen erarbeiten, klar. Also, man muss schon irgendwo starten, aber wenn man Mehrwert liefert und so und das erkennen die Leute dann auch, dann läuft es von alleine, bin ich mir sicher. Ja.
Alles klar.
Genau, also ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Eine Kleinigkeit, und zwar Yusin hatte das, glaube ich, mal getweetet vor 1-2 Monaten, diese ganze Ordinals-Geschichte. Ich habe mich immer gefragt, ist das auch für DeFi-Chain möglich? Weißt du, oder hast du da eine Vorstellung, wie das...
Also ich glaube, der Yusin hat es ja sogar getweetet, genau, dass es grundsätzlich technisch machbar ist. Für mich ist einfach das große Thema, also Ordinals auf Bitcoin.
Vielleicht kannst du es ganz kurz nochmal erklären, also in 2-3 Worten. Ja, falls
ich bin jetzt auch nicht komplett tief, also so eine wirklich tiefe Ordinals-Erklärung kriegst du von mir nicht, weil ich habe keine Ahnung.
Alles davon. Gut. Okay.
Na, aber die sozusagen im Wesentlichen ist ja sozusagen, so wie ich es auch verstehe, ist dieses, du hast jetzt die Möglichkeit, über diverseste technische Details auf Bitcoin nicht einfach nur UTXOs zu verschicken, sondern auch wirklich Dinge reinzupacken, die ein Satoshi speziell machen.
Genau. Also die Satoshis wurden sozusagen durchnummeriert, kann man sagen.
Man kann so sagen, durchnummeriert ist dann immer,
okay. Ja.
Aber simpel gesagt, durchnummeriert, weil ich sage, okay, es ist einfach dieses eine Satoshi. Bisher war es immer, das eine Satoshi ist gleich wie das andere Satoshi. Und da ist jetzt das gewisse Satoshi ist einfach anders hin, weil man die spezielle Eigenschaften geben kann und die speziell damit umgeht. Und damit sozusagen ein bisschen in die Richtung NFT-mäßig was machen kann, wenn man sagt, man gibt ihm mal den oder man sagt, okay, man erzeugt da einen Token auf Bitcoin, wo ich sage, diese Satoshis sind der Tokens auf der Art. Ja. Und damit habe ich jetzt Möglichkeiten, die ich sonst nur auf Ethereum gehabt habe, jetzt auch auf Bitcoin, was Bitcoin natürlich im Use Case massiv rauftreibt. Wo für mich dann dieses Thema ist, wenn ich sage, okay, können wir das auf DeFi-Chain auch machen? Wir haben DMC. Also, das ist wie wenn jetzt jemand fragt, kann ich Ordinals auf Ethereum bringen? Wozu denn? Ich habe ERC-20-Token, ich habe NFTs dort und so. Gell? Und wir haben die DMC, wodurch wir das Ganze können. Was natürlich schon der Punkt ist, ist die Connection. Dass wir sagen, dadurch, dass wir EVM und UTXO-basiert sind, haben wir mehr die Möglichkeit zu sagen, wir verbinden das Ordinals-Thema und das BRC20-Thema von Bitcoin mit über uns mit dem EVM-Layer und Ethereum. Und das ist dann eher das Spannende. Nicht so sehr, dass man aus meiner Sicht sagt, wir bringen jetzt Ordinals selbst als Technologie auf DeFi-Chain und haben dann DeFi-Chain-Ordinals, sondern dieses, wir haben die Möglichkeit, uns auf beide Seiten sozusagen die Hände auszustrecken und zu vernetzen und können das machen. Und das ist aus meiner Sicht mehr das Thema. Und nicht so sehr, das kann ich Ordinals auf DeFi-Chain bringen, weil technisch ja, aber warum, wenn ich es über die DMC eigentlich mehr und besser machen kann? Oder vielleicht auch nicht. Also kann es auch sein, dass ich was komplett falsch verstehe und sage, eigentlich sind die Ordinals dann viel mehr, gell? Und kann dann was, was die DMC nicht, also was EVM-Seite nicht kann, was dann erst recht wieder cool wäre, weil dann haben wir erst recht wieder beides, wo du sagst, dann hast du die
Ja.
Ordinals und NFTs und ERC20 und also DRC20, wie nennen wir unsere Token dann? sozusagen auf,
DRC20 wäre lustig, ja.
ja, das ist, weil die Bitcoins sind jetzt die
Naja.
BRC, die Ethereum war die ERC, also ja.
DRC, ja, wäre lustig. Nee, aber generell, also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Die bauen ja da auch jetzt so eine Plattform, also ich weiß nicht, Ordasa oder wie man das ausspricht, aber
Ja, so irgendwie,
irgendwie so.
Orza.
Ja, aber das ist jetzt ja nur für Bitcoin, also das baut ja
Genau.
Börse, ist ja nur für Bitcoin jetzt Marktplatz, aber der Hewson scheint da schon ziemlich was gefunden zu haben an dem Thema. Aber ja, mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob man das auch bei DeFi-Chain irgendwie, ich bin mir sicher, der findet da irgendeinen Weg, wie man das oder macht einen Vorschlag. Hat es ja schon getweetet
Das,
vor ein, zwei Monaten oder so.
genau, also er ist da gedanklich definitiv an dem dran, dass man sagt, okay, es ist, sie bauen das für Bitcoin, aber auch mit diesem, okay, wie kann man es dann verbinden mit DeFi-Chain? Eben genau diese Brücke rein, Bitcoin über DeFi-Chain, Meta-Chain in das
Ja,
Ethereum-Welt sozusagen. Ja.
das wäre ein spannender Ansatz, genau. Gut, ich glaube, wir haben heute viel geredet, und zwar nicht über das D-Token-System, fand ich ganz spannend. Ja, auch über deine persönliche Lage ein bisschen zu reden am Anfang, wenn jetzt über DeFi Meta-Chain. Ich glaube, wir haben dreiviertel Stunde über DMC geredet. Ist aber auch wichtig, dass wir da, wie gesagt, am Anfang, dass wir da ein bisschen Fokus drauf legen jetzt. Ich hoffe, die Leute konnten es ein bisschen mehr begreifen und sind, ja, vielleicht ist ein bisschen der Funke übergesprungen, und falls nicht, Michael macht Anfänger-Content, DeFi-Chain-Info. Ich habe Newsletter auf Deutsch und auf Englisch, wo halt auch dieses Thema ein bisschen erklärt wird. Ich weiß nicht, du machst jetzt wahrscheinlich nicht spezifisch Anfänger-Content zu DMC, aber bei dir gibt es auch Videos zu dem
Das,
Thema.
da bin ich der Falsche. Ja, nein, ich habe, also ja, das Technische ein bisschen. Also, wir haben ja den Mystify da dazu, aber wen das Technische interessiert, wie es wirklich technisch funktioniert, da gibt es diesen super Talk von Brasana,
Ja.
wie sie es gemacht haben mit super schönen Grafiken. Also, der ist wirklich empfehlenswert, wenn man sich dafür interessiert, weil es ist nicht zu tief technisch, aber es ist technisch sehr viel drin, sagen wir so, ja.
Ich habe den schon zusammengefasst. Ich werde gucken, dass ich es nächste Woche in diese Newsletter-Ausgabe ein bisschen reinpacke, weil das halt schon sehr viel Mehrwert hatte. Und ja, also Video werden wir verlinken, die Kanäle, und dann könnt ihr das mal vorbeischauen. Ansonsten fühlt euch angesprochen, gerne mitzuhelfen in der Community, was zu bauen, was zu machen. Egal ob Developer oder nicht. Einfach, wenn ihr Bock habt, mitzuwirken, und sucht nach euren Stärken, und dann zieht es durch, fangt an, und das werdet ihr sehen. Läuft dann von alleine. Genau, mit dem vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Kügi, hat mich gefreut. Der erste Gast in der deutschen Folge in the Market, sage ich mal. Genau, also vielen Dank, und ja, hat mich
Danke
gefreut, dass du
dir.
da bist.
Hat mich auch gefreut.
Mit dem schönen Abend, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.